Die Puritaner-Buchreihe mit John Bunyan. Aus dem Buch Überfließende Liebe. Mit der Überschrift Von der Sünde des Unglaubens. Diese Sünde kann man den weißen Teufel nennen, denn in ihrem verderblichen Wirken in der Seele zeigt sie sich oft als ein Engel des Lichts. Ja, sie handelt wie ein Anwalt des Himmels. Darum hier eine kleine Abhandlung zu dieser bösen Krankheit. Erstens, sie ist die Sünde, die in ihrem Wirken mehr als alle anderen ein wenig vernünftig erscheint. Sie hält nämlich die Seele von Christus fern, indem sie ihre momentane Untauglichkeit und mangelnde Vorbereitung vortäuscht. Wie, man würde die Sünde zu wenig empfinden, man habe zu wenig Buße, zu wenig Demut und ein Herz, welches zu wenig zerbrochen ist. Zweitens. Sie ist die Sünde, welche unser Gewissen am besten anspricht. Sein Gewissen lehrt den kommenden Sünder, dass in ihm nichts Gutes ist, dass er für 10.000 Begierden zur Rechenschaft gezogen werden kann, dass er ein absolut ignoranter, blinder und verstockter Sünder ist und nicht wert, dass Jesus Christus ihn überhaupt beachtet. Und du erdreistest dich, spricht der Unglaube, in einem solchen Zustand, in welchem du nun bist, zu Jesus Christus zu kommen? Drittens, sie ist die Sünde, welche am besten zu unseren Gefühlen passt. Der kommende Sünder spürt das Wirken der Sünde, aller Arten von Sünde und der Erbärmlichkeit in seinem Fleisch. Er spürt auch den Zorn und das Gericht Gottes aufgrund der Sünde, und oft zittert er unter ihm. Und der Unglaube spricht: Jetzt siehst du, dass du nicht unter der Gnade bist, denn das, was in dir wirkt, ist Verdorbenheit. Du kannst auch sehen, dass Gott dich nicht liebt, denn das Gefühl von seinem Zorn bleibt auf dir. Wie kannst du also die Frechheit besitzen, zu Jesus Christus zu kommen? Viertens. Sie ist die Sünde, die mehr als alle anderen der Weisheit unseres Fleisches entspricht. Die Weisheit unseres Fleisches hält es für klug, ein wenig zu hinterfragen, ein wenig beiseite zu treten, sich ein bisschen beide Seiten anzuhören und nicht übereilt, ja, oder unbesonnen, zu kühn zu Jesus Christus zu kommen. Und der Unglaube stimmt mit dieser Weisheit überein. Fünftens. Sie ist die Sünde, welche mehr als alle anderen der Seele beständig Misstrauen gegenüber der Treue Gottes einflüstert. Ob er wohl Wort halten wird bei denen, welche um ihres Lebens willen zu Jesus Christus kommen. Sie suggeriert auch Misstrauen gegenüber der Bereitschaft Christi, sie anzunehmen und zu retten. Und keine Sünde kann dies so gut wie der Unglaube. Sechstens. Sie ist auch die Sünde, welche immer einen Einwand gegen diese oder jene Verheißung bei der Hand hat. welche der Geist Gottes in unser Herz eingibt, um uns zu trösten. Und wenn sich der arme kommende Sünder nicht bewusst macht, wird sie durch ein paar Ausflüchte, Kränkungen, Ränke oder Nörgeleien ihm die Verheißung schnell wieder abbringen und er wird nur wenig Nutzen von ihr haben. Siebtens. Sie ist die Sünde, welche mehr als alle anderen unser Gebet, unseren Glauben, unsere Liebe, unseren Eifer, unsere Hoffnung und unsere Erwartung schwächt. Sie zieht sogar das Herz ab von den Pflichten Gott gegenüber. Achtens. Und als letztes. Diese Sünde zeigt sich in der Seele mit so vielen süßen Vortäuschungen von Sicherheit und Zuverlässigkeit, dass sie wie ein von Himmel gesandter Ratgeber wirkt und der Seele sagt, sie solle weise, umsichtig, aufmerksam und wohlbedacht sein und darauf Acht haben, nicht zu schnell das Wagnis des Glaubens einzugehen. Gehe zuerst sicher, dass Gott dich liebt. Ergreife keine Verheißung, bis du von Gott dazu gezwungen wirst. Sei dir deines Heils nicht sicher. Zweifle immer noch daran, obwohl das Zeugnis des Herrn oft in dir bestätigt wurde. Lebe nicht im Glauben, sondern aus dem Gefühl. Und wenn du es weder siehst noch spürst, dann fürchte dich und misstraue, dann zweifle und hinterfrage alles. So lautet der teuflische Rat des Unglaubens. Und er ist so hinter trügerischen Scheinargumenten versteckt, dass der weiseste Christ diese Argumente kaum abschütteln kann. Zu den Eigenschaften des Unglaubens im Gegensatz zum Glauben. Ich will mich kurz fassen. Lassen Sie mich hier, christlicher Leser, eine ausführliche Beschreibung der Eigenschaften des Unglaubens geben, indem ich sie in diesen 25 Punkten dem Glauben gegenüberstelle. Erstens. Der Glaube vertraut dem Wort Gottes. Der Unglaube aber stellt seine Gewissheit in Frage. Zweitens. Der Glaube vertraut auf das Wort, weil es wahr ist. Der Unglaube zweifelt an ihm, weil es wahr ist. Drittens. Der Glaube sieht in einer Verheißung Gottes mehr Hilfe als Hindernisse in anderen Dingen. Der Unglaube aber fragt ungeachtet von Gottes Verheißung: Wie kann das sein? Viertens. Der Glaube lässt sie die Liebe im Herzen Christi erkennen, wenn aus seinem Mund ein Tadel kommt. Der Unglaube jedoch sieht Zorn in seinem Herzen, wenn er mit seinem Mund und seinem Wort sagt, dass er uns liebt. Fünftens. Der Glaube hilft der Seele zu warten, wenn Gott nicht sogleich gibt. Der Unglaube aber nimmt es übel und wirft alles hin, wenn Gott abwartet. Sechstens. Der Glaube tröstet inmitten von Ängsten. Der Unglaube aber verursacht Furcht in allem Trost. Siebtens. Der Glaube sieht die Süße der Rute Gottes. Der Unglaube aber findet keinen Trost in seiner größten Barmherzigkeit. Achtens. Der Glaube macht große Lasten leicht. Der Unglaube aber leichte, unerträglich schwer. Neuntens, der Glaube hilft uns auf, wenn wir niedergedrückt sind. Der Unglaube aber drückt uns nieder, wenn es uns gut geht. Zehntens, der Glaube bringt uns näher zu Gott, wenn wir fern von ihm sind. Der Unglaube aber entfernt uns von Gott, wenn wir ihm nahe sind. Elftens, wo der Glaube herrscht, macht er Menschen zu Freunden Gottes. Wo aber der Unglaube herrscht, macht er sie zu seinen Feinden. Zwölftens, der Glaube bringt die Menschen unter die Gnade. Der Unglaube hält sie unter dem Zorn. Dreizehntens, der Glaube reinigt das Herz. Durch Unglaube aber bleibt es schmutzig und unrein. 14. Durch den Glauben wird uns die Gerechtigkeit Christi zugerechnet. Durch den Unglauben aber bleiben wir unter dem Gesetz zu unserem Untergang. 15. Der Glaube macht unser Werk annehmbar für Gott durch Christus. Was immer aber aus Unglaube geschieht, ist Sünde. Denn ohne Glaube ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. 16. Der Glaube gibt unseren Seelen Frieden und Trost. Der Unglaube aber wirkt Unruhe und Verwirrung, wie bei den ruhelosen Wellen des Meeres. 17. Der Glaube lässt uns die Kostbarkeit Christi erkennen. Der Unglaube sieht in ihm jedoch keine Gestalt, Schönheit oder Kostbarkeit. 18. Durch Glauben leben wir in der Fülle Christi. Durch Unglauben aber verschmachten wir und vergehen vor Kummer. 19. Der Glaube schenkt uns den Sieg über das Gesetz, die Sünde, den Tod, den Teufel und alles Böse. Der Unglaube aber liefert uns auf gemeine Weise an sie alle aus. 20. Der Glaube zeigt uns die Vorzüglichkeit der unsichtbaren Dinge vor denen, die man sieht. Der Unglaube sieht aber mehr in dem Sichtbaren als in den Dingen, welche zukünftig sind. 21. Durch den Glauben werden Gottes Wege angenehm und wunderbar. Der Unglaube aber lässt sie schwer und hart werden. 22. Durch Glauben nahmen Abraham, Isaak und Jakob das verheißene Land in Besitz. Doch durch Unglauben konnten weder Aaron noch Mose noch Miriam das Land betreten. 23. Durch Glauben durchquerten die Kinder Israel das Rote Meer. Doch durch den Unglauben kam der größte Teil von ihnen in der Wüste um. 24. Durch Glauben vollbrachte Gideon mit wenigen hundert Mann und ein paar leeren Krügen mehr als alle 12 Stämme, weil diese Gott nicht glaubten. 25. Durch Glauben wandelte Petrus auf dem Wasser. Aber durch Unglauben begann er zu sinken. Derart könnte man noch vieles hinzufügen, das ich aber um der Kürze willen auslasse. Ich ermahne jeden eindringlich, der meint, er hat eine Seele, die gerettet oder verdammt werden kann, sich vor dem Unglauben in Acht zu nehmen, damit er nicht angesichts der Verheißung an uns, dass wir in seine Ruhe eingehen, jemand unter uns dies durch den Unglauben verfehle.